Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Fünftes Kapitel: Das Ende des blinden Mannes. Meine Neugier war im Grunde noch stärker als meine Angst, denn ich brachte es nicht über mich zu bleiben, wo ich war, sondern kroch wieder die Böschung hinauf, von wo aus sich hinter einem Ginsterstrauch versteckt die Straße vor unserer Tür überschauen konnte. Kaum hatte ich meinen Beobachtungsposten eingenommen, als meine Feinde ankamen, 7 oder 8 Kerle, die liefen so schnell sie konnten. Ihre Tritte dröhnten auf der Straße und der Mann mit der Laterne ein paar Schritte voraus. 3 Männer liefen nebeneinander, Hand in Hand, und durch den dünnen Nebelschleier erkannte ich, dass der mittlere dieses Trios der blinde Bettler war. Im nächsten Augenblick bewies mir der Klang seiner Stimme, dass ich richtig geraten hatte. »Die Türe einschlagen«, rief er. »Ja, ja, Sir«, erwiderten 2 oder 3, und sie drangen gegen den Admiral Benbow vor, der Laternenträger hinter ihnen. Dann sah ich, dass sie stehen blieben und leiser miteinander verhandelten, wahrscheinlich, weil es sie überraschte, die Türe offen zu finden. Doch diese Pause dauerte nicht lange, denn der blinde Mann gab abermals seine Befehle. Seine Stimme tönte lauter und schärfer, als wäre er ganz außer sich vor Gier und Wut. »Hinein, hinein, hinein«, brüllte er und verfluchte sie wegen ihres Zauderns. 4 oder 5 gehorchten ihm auf der Stelle, 2 blieben bei dem schrecklichen Blinden auf der Straße. Abermals folgte eine Pause, dann wurde ein Schrei laut und eine Stimme rief vom Haus her: »Bill ist tot!« Aber der blinde Mann fluchte und schalte sie abermals wegen ihrer Langsamkeit. »Durchsucht ihn, ihr faulen Lumpen, und die anderen hinauf, holt die Kiste!« Ich konnte hören, wie ihre Schritte über unsere alten Stufen polterten, dass das ganze Haus ins Wanken geriet. Kurz darauf erscholl abermals ein Geschrei, das Fenster des Captains Zimmers wurde aufgerissen, dass die Scheiben zersplitterten, ein Mann beugte Kopf und Schulter in das Mondlicht hinaus und rief dem blinden Bettler unten auf der Straße zu: »Pew, Sie sind uns zuvorgekommen, irgendwer hat die Kiste gründlich durchsucht.« »Ist es da?«, grüllt Pew. »Das Geld ist da. Zum Teufel mit dem Geld, Flints Geschreibsel, meine ich.« »Hier ist nichts zu sehen«, erwidert der Mann oben im Zimmer. »Ihr da unten, hat's Bill bei sich?«, schrie der Blinde wieder. Darauf trat ein anderer Mann, wahrscheinlich einer von denen, die unten geblieben waren, um die Leiche zu untersuchen, in die Tür des Wirtshauses. »Bill haben wir schon gründlich abgetastet«, sagt er. »Da ist gar nichts.« »Dann sind's die Wirtsleute, der Bursche ist's. Ich wollte, ich hätte ihm die Augen ausgekratzt«, schrie der blinde Mann, den die anderen Pew nannten. »Vor ein paar Minuten müssen sie noch da gewesen sein. Die Türe war verriegelt, als ich hinein wollte. Zerstreut euch, Jungens, sucht sie!« »Ja, weiß Gott, hier oben haben sie ja noch das Licht brennen lassen«, rief der Mann am Fenster. »Los und sucht sie in jedem Winkel im Hause«, wiederholt Pew und stieß mit dem Stock auf den Boden. Nun folgte in unserem alten Gasthaus ein Heidenlärm. Schwere Füße stampften dahin und dorthin, Möbel wurden umgeworfen, Türen eingerannt, bis die Klippen widerhallten, und dann kamen die Kerle einer nach dem anderen heraus und erklärten, sie hätten uns nirgends gefunden. Und gerade jetzt erklang das gleiche Pfeifen klar und deutlich durch die Nacht, das meine Mutter und mich über dem Geld des toten Käpt'ns aufschreckten hatte. Diesmal aber 2-mal wiederholt. Ich hatte geglaubt, das sei sozusagen die Trompete, mit der blinde Mann seine Leute zum Angriff führte. Jetzt aber merkte ich, dass es ein Signal vom Hügel her in der Richtung des Dorfes war, und nach der Wirkung der Freibeuter zu schließen, musste es eine Warnung vor einer herandrohenden Gefahr sein. »Das ist schon wieder Dirk«, sagt einer, »und 2-mal, wir werden uns verdrücken müssen, Jungens.« drücken, du Hasenfuß, schrieb Hugh. Dirk ist von Anfang an ein Dummkopf, ein Feigling gewesen. Auf ihn braucht ihr nicht zu achten. Sie müssen sich hier ganz in der Nähe versteckt halten. Sie können noch nicht weit gekommen sein. Ihr braucht nur die Hände auszustrecken. Zerstreut euch, ihr Hunde. Sucht sie. Hol mich der Teufel, schrie er, wenn ich nur Augen hätte. Diese Aufforderung schien einige Wirkung zu haben, denn zwei von den Kerlen begannen da und dort unter dem Gerümpel zu suchen, aber ohne rechte Lust, wie es mir schien, und immer mit dem Gedanken an die drohende Gefahr, während die übrigen unentschlossen auf der Straße stehen blieben. Tausende könnt ihr haben, wenn ihr nur die Hände hebt, ihr Narren, und ihr lasst die Nasen hängen. Reich wie Könige wärt ihr, wenn ihr es finden könntet, und ihr wisst, dass es hier ist, und ihr steht da, und das Herz fällt euch in die Hosen. Keiner von euch hat gewagt, Bill gegenüberzutreten, und ich hab's getan. Ich, ein blinder Mann. Und jetzt soll ich euretwegen mein Glück verscherzen? Ich soll ein armer Bettler bleiben, über die Straßen tappen und ein Glas rumschnorren, während ich in einer Karosse kutschieren könnte? Hättet ihr nur so viel Mumm im Leib wie ein Mehlwurm im Zwieback, ihr würdet sie noch erwischen. Zum Teufel, Pew, murrt einer, die Dublonen haben wir ja. »Sie können das verdammte Zeug versteckt haben«, sagt ein anderer. »Nimm die Goldfüchse, Pew, und steh nicht da und keife.« Keifen war das richtige Wort, und Pews Zorn über diese Einwände wuchs nur noch mehr, bis ihn schließlich die Leidenschaft völlig übermannte und er in seiner Blindheit wild um sich schlug und mit dem Stock mehr als einen schwer erwischte. Die anderen Kerle verwünschten den blinden Schurken, bedrohten ihn mit den greulichsten Worten und versuchten vergebens, ihm den Stock zu entreißen. Dieser Zank war unsere Rettung, denn während er noch andauerte, drang vom Gipfel des Hügels aus der Richtung des Dorfes ein anderes Geräusch zu uns herüber. Das Stampfen galoppierender Pferde. Und fast zur gleichen Zeit blitzte es auf und ein Pistolenschuss knallte von der Hecke her, ganz offenbar eine letzte Warnung vor Gefahr, denn die Freibeuter machten im Nu kehrt und liefen in alle Richtungen auseinander, der eine den Strand entlang, der andere über den Hügel und so weiter, bis nach einer halben Minute kein einziger mehr übrig blieb als Pew. Ihn hatten sie im Stich gelassen, ob aus panischer Angst oder auch um sich seiner Flüche und Schläge wegen an ihm zu rächen, das weiß ich nicht, aber jedenfalls blieb er zurück, tappte in höchster Aufregung dahin und dorthin, streckte die Arme aus und rief nach seinen Kameraden. Schließlich wandte er sich in die falsche Richtung und lief wenige Schritte von mir entfernt auf das Dorf zu, und dabei schrie er ununterbrochen: »Johnny, schwarzer Hund, Dirk!« und noch andere Namen nannte er. »Ihr werdet doch den alten Pew nicht verlassen, Kameraden, den alten Pew!« Gerade in diesem Augenblick kam der Hufschlag der Pferde über den Hügelkamm. Vier oder fünf Reiter kamen im Mondschein in Sicht und jagten in vollen Galopp den Abhang herunter. Da erkannte Pew sein Irrtum, wandte sich mit einem Aufheulen um, lief auf den Graben zu und rollte hinein. Doch eine Sekunde später war er wieder auf den Beinen, unternahm einen neuen Fluchtversuch, war aber jetzt so völlig in Verwirrung geraten, dass er dem nächsten Pferd unter die Beine lief. Der Reiter versuchte ihn zu retten, doch umsonst. Mit einem Schrei, der laut in die Nacht hineinhallte, stürzte Pew in die vier Hufe donnernd mit voller Wucht auf ihn nieder, schleuderten ihn zur Seite und weiter ging es. Pew brach zusammen mit dem Gesicht auf dem Boden und regte sich nicht mehr. Ich sprang auf und rief den Reitern zu. Sie brachten die Pferde schon zum Stehen, entsetzt über den Unfall. Bald erkannte ich, wer sie waren. Der eine, der hinter den übrigen ankam, war der Bursche aus dem Dorf, der ausgeritten war, um Dr. Livesey zu holen, Die anderen waren Zollbeamte, die er unterwegs getroffen hatte, und er war klug genug gewesen, sogleich mit ihnen kehrt zu machen. Einige Berichte von dem Schiff im Kitzloch waren auch zu Inspektor Dance gedrungen und hatten ihn veranlasst, an diesem Abend in unsere Richtung zu reiten, und das war der Umstand, dem meine Mutter und ich die Errettung von dem Tode dankten. Pew aber war und bleibt tot. Mausetot. Als meine Mutter in das Dorf gebracht wurde, genügte ein wenig kaltes Wasser mit Salz, um sie rasch wieder zum Bewusstsein zu bringen. Der Schrecken hatte ihr nicht weiter geschadet, aber sie klagte noch immer darüber, dass sie nicht alles Geld erhalten hatte, das ihr zukam. Unterdessen ritt Inspektor Dance so rasch er konnte zum Kitzloch hinunter, aber seine Leute mussten absitzen, den Abhang hinuntersteigen, ihre Pferde führen und sich überdies dauernd vor einem Angriff aus dem Hinterhalt hüten. So war es nicht weiter überraschend, dass das Schiff, als sie endlich unten anlangten, bereits in voller Fahrt war, wenn auch noch nicht weit vom Ufer. Der Inspektor rief das Schiff an. Eine Stimme gab Antwort und rief ihm, sich aus dem Mondlicht zu entfernen. Er könnte sonst eine Ladung Blei in den Leib erwischen. Und zur gleichen Zeit pfiff eine Kugel an seinem Arm vorbei. Bald darauf umfuhr das Schiff die Landspitze und verschwand. Mr. Dance fühlte sich, wie er sagte, ganz wie ein Fisch auf dem Trockenen. Und es blieb ihm nichts übrig, als einen Mann nach B zu schicken, um den Zollkutter auf das Schiff aufmerksam zu machen. Und das, sagt er, ist so ziemlich sinnlos, jetzt sind sie fort und damit hat die Geschichte ein Ende. Aber ich bin froh, dass ich diesem Mr. Pew auf die Hühneraugen getreten bin, setzt er hinzu, denn unterdessen hatte ich ihm meine Geschichte bereits erzählt. Ich kehrte mit ihm in den Admiral Benbow zurück, und ihr könnt euch nicht vorstellen, in welchem Zustand das Haus war. Selbst die Uhr hatten die Lumpen auf ihrer wütenden Suche nach meiner Mutter und mir auf den Boden geworfen, und obgleich nichts geraubt worden war als der Geldbeutel des Kapitäns und ein wenig Silbergeld aus der Lade, begriff ich doch, dass wir ruiniert waren. Mr. Dance wusste sich auf all das keinen Reim zu machen. »Das Geld haben Sie, sagst du? Ja, dann, Hawkins, was haben Sie denn sonst noch gesucht? Noch mehr Geld vermutlich?« »Nein, Sir, kein Geld, glaube ich«, war meine Antwort. »Ich möchte meinen, dass ich das, was Sie gesucht haben, hier in meiner Brusttasche habe, und um ganz aufrichtig zu sein, wäre es mir lieb, wenn ich die Sache in Sicherheit bringen könnte.« »Das glaube ich, Junge, ganz recht hast du«, sagt er. »Ich will's an mich nehmen, wenn's dir lieber ist.« »Ich meinte vielleicht Dr. Livesey«, begann ich. »Vollkommen in der Ordnung«, unterbrach er mich in bester Laune. »Vollkommen in der Ordnung. Ein Ehrenmann und dazu noch der Friedensrichter. Und wenn ich's recht bedenke, könnte ich ebenso gut hinüberreiten und ihm oder dem Squeer Bericht erstatten. Mr. Pew ist tot, daran ist nicht zu ändern. Nicht, dass es mein Leid täte, aber er ist tot, weißt du. Und wenn es nur geht, werden die Leute einem Beamten des königlichen Zolldienstes daraus einen Vorwurf machen. Aber ich will dir einen Vorschlag machen. Wenn du Lust hast, nehme ich dich gleich mit.« Für dieses Angebot dankte ich ihm, und wir gingen in das Dorf zurück, wo die Pferde warteten. Als ich meiner Mutter berichtet hatte, was ich zu tun gedachte, saßen bereits alle im Sattel. »Dodger«, sagt Mr. Dance, »ihr habt einen guten Gaul, lasst den Jungen hinten aufsitzen.« Sobald ich aufgesessen war und mich an Dodgers Gürtel festhielt, gab der Inspektor einen Befehl und die Schar trabte über die Straße zu Dr. Liverseys Haus.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.